Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Sendung von Gesagt, Gedacht. Heute sprechen Friedrich Penkner und Manuel Schleifelder mit Professor Wolfgang Koi von der Humboldt-Universität Berlin über falsche, gefälschte und andere Bilder.
Also einerseits ist die Motivation, wir haben uns jetzt eben zwei Semester sozusagen mit dem Bildbegriff herumgeschlagen haben, in der Hinsicht, wie eben Bilder funktionieren, wie Bilder wirken. Also einerseits mit Wittgenstein, dann auch ist auf analytischer Seite mit zum Beispiel Nelson Goodman oder Richard Wolheim, kennen Sie vermutlich so wie von ihm. Und auch dem Film Cheer, Deeper into Pictures, das also speziell analytische Geschichte, nur versucht zu erklären, wie jetzt wirklich ein Abbild funktioniert. Also man hauptsächlich Abbilder beschränkt und jetzt haben wir gesagt, Semesterende, jetzt reicht es nach zwei Semestern, jetzt schlagen wir uns auf die böse Seite und reden über falsche Bilder, gefälschte Bilder, wie auch immer, sozusagen auf die nietzscheanische Seite. Und ja, dann ist eben, sind falsche Bilder, ob das Bilder sind, die keine Abbilder, ob die nur keine Abbilder von irgendwas sind, zum Beispiel, also dann wäre aber ein abstraktes Bild sozusagen auch schon irgendwie dabei, was aber nicht wirklich sinnvoll ist, aber eben zum Beispiel im Sinn von Animationen, wo die ja wirklich genuin.
Nehmen Sie Escher. Oder Escher, der ausgelotet hat, welche zweidimensionalen Projektionen es gibt, die keine dreidimensionalen Abbildungen haben. Offensichtlich sind wir täuschbar. Lokal. Ja,
sogar an und für sogar ziemlich. Ja. Und dann.
Das ist ja der Punkt, also wir haben das im Zusammenhang mit unserer Sendung zum Lacan irgendwie mitgekriegt, dass er die zentrale Perspektive, die man so als natürlich ansieht, eigentlich nicht das ist, was man, wenn man normal in der Welt herumläuft, irgendwo sieht, beziehungsweise man eigentlich einen anderen Einblick hat.
Na, die Zentralperspektive ist eine Fiktion, nicht? Also die ist wirklich nur interessant, wenn wir unseren Kopf einschrauben lassen auf einen festen Punkt und von da aus in eine Richtung gucken. Das war spannend mit einem Auge, klar, und auch nicht mit einem Auge, sondern mit einem Auge, das durch einen Rahmen guckt. Nicht? Also es kommt ja noch viel mehr dazu. Es ist das Fürstenauge, das wohlgefällig sein Gemälde abnimmt, ja, aber der Rest der Interessierten ist. Die Maler haben damit ja immer gespielt. Also es gibt diese berühmte Holbein-Sache mit den französischen Gesandten, nicht? Das Bild, das einfach von zwei Perspektiven gesehen werden kann. Frontal sieht man eben diese biederen Gesandten, die nach Frankreich geschickt werden. Und durch die Hängung des Bildes gibt es eine zweite Perspektive, wo man diesen Totenkopf sieht, der frontal gar nicht identifizierbar ist. Nicht? Und der nutzt das aus. Alle, die Treppe hochgingen, mussten so vorbeigehen, dass sie den Totenkopf plötzlich sahen. Ja. Ernst Mach hat das ja sehr schön dargestellt. Er hat ja so eine Zeichnung gemacht, wie man mit einem Auge den Raum wirklich sieht, wo er sein Auge und seine Nase andeutet. Ich weiß nicht, kennt ihr die Zeichnung? Es gibt eine Zeichnung, wo Mach eben mit dem linken Auge in den Raum schaut. Und man sieht jetzt durchaus perspektivisch ein Raumbild mit einem Fenster und mit einem Bücherregal, ein Zimmer, Dielen. Und man sieht aber auch eben seine Nase und eine Hand. Also er versucht das so zu malen, wie in einer völligen Scharfstellung des Gesichtsumfeld des einen Auges mit dem Raum gesehen wird. Nicht? Also kein rechteckiges, natürlich kein rechteckiges Bild. Es ist insofern irregal, weil er die unscharfe Wirkung des Auges, er ist kein Künstler, das hat er nicht dabei. Und es ist nur ein Auge und er hält den Kopf still und so weiter. Nicht? Also die ganze Perspektive hat ja eine Fülle von Voraussetzungen, unter der man perspektivisch sehen könnte, die letzten Endes nichts mit natürlichem Sehen eines bewegten Körpers zu tun hat. Die aber gerätetechnisch interessant ist, nicht, weil man daraus dann eine Fülle von Geräten ableiten kann und standardisierte Blicke machen kann. Das war ja die Leistung, die dahinter war. Plötzlich gibt es eine Standardform des Sehens.
Foto.
Ja, natürlich. Im Endpunkt das Foto mit von den Geräten her eine ganz lange Linie. Also die Kamera Obscura ist durchgängig ja ein Gerät, mit dem man diese Bilder aufhängt, wobei man ja immer noch sehen muss, in der Kamera Obscura bewegen sich die Bilder und sie sind farbig. Nicht? Also die Fotografie abstrahiert nochmal weiter. Nicht? Durch die chemische Technik ist zumindest erstmal das alles nur schwarz-weiß und es ist eingefroren. Das kommt noch dazu. Aber der Blick durchs Objektiv oder durchs Loch in der Wand, also die Abbildung, die ist in der Tat bruchlos von Beginn der Perspektivmalerei da. Es gibt ja dann auch so Geräte, Dürer hat das immer, es gibt das Skizzenbuch oder das Malbuch von Dürer, wo er Geräte angibt, wie man perspektivisch zeichnet. Ja, solche Rahmen und Kästen und Drähte, die gespannt werden. Also ich glaube, dass das fast ein Lux ist. Also ich glaube, dass Dürer mit Sicherheit niemals sowas benutzt hat, außer vielleicht einmal, um es wegzuschmeißen. Ich glaube auch nicht, dass es viele Leute gab, die das Buch gekauft haben und anschließend sich solche Kästen gebaut haben, zu malen. Ich habe das mit Kunsthistorikern diskutiert und die waren verblüfft an der Stelle. Und ich auch dann, weil sie meinten, wieso, das ist doch ganz naheliegend, dass man das so benutzt und so. Und ich habe gemerkt, es gibt eben Theoretiker und Praktiker. Also als Techniker bin ich einfach ein Praktiker und ich sage, mit so einem Gerät würde ich nie arbeiten. Das ist doch Unsinn. Ich kann mir vorstellen, mit so einem Gerät zu arbeiten und dann würde die Vorstellung kann mir helfen, zu erkennen, was Perspektive ist. Das in den Dürerzeichnungen, in den Holzschnitten, wo er diese Perspektive darstellt, das Malen nach Perspektive, kann man sich, indem man sich so ein Apparatebild in den Kopf setzt, kann man sich vorstellen, wie müsstest du malen, wenn du perspektivisch malst. Gut. Aber das als Gerät zu benutzen, ist für einen Profi indiskutabel und für einen Amateur ebenfalls, glaube ich.
Also insofern ist die Perspektive von vornherein so, also ohnehin schon ein falsches Bild, also bezogen auf das natürliche Sehen.
Nein, es ist ein Apparat gesehen.
Ja. Apparat oder?
Ja, es wird immer ein virtueller Apparat mitgedacht, nämlich der festgeschraubte Kopf, der mit einem Auge in eine Richtung schaut. Ideologisch ist uns das eingefroren bis in die 70er Jahre, dass es die richtige Art zu sehen ist. Das löst sich im Moment sehr, sehr stark auf. Ich würde sagen, ganz stark durch die Filme, nicht? Oder Leute wie Godardis. Das Cinema Verité hat halt das aufgelöst, die bewegte Kamera. Eigentlich die Arriflex, man könnte das mit Geräten benennen, nicht? Die Arriflex, die auf diese kleine 35mm Kamera, die man auf die Schulter packen konnte und laufen konnte dabei. Es gibt im Cinema Verité der 50er, 60er Jahre gibt es jede Menge Filmsequenzen, die plötzlich nicht mehr mit der großen, starren Filmkamera gedreht sind, sondern wo der Kameramann mitrennt und so etwas und plötzlich ganz andere Bildwinkel da sind und heute natürlich MTV oder so etwas, also die ganze Ästhetik des Fernsehens hat einen ganz anderen Kamerablick, so dass es glaube ich vielen Leuten nicht mehr natürlich als einzige natürliche Variante erscheint, dass man Perspektive sieht, auch Fischaugenoptik und so etwas, ja, also wenn man die Perspektive ja extrem treibt. Piranesi hat das gemacht in den Carceri. In den Carceri gibt es ja, das sind ja diese bedrückenden Bilder, die ganz riesige Gewölbe oder Gefängnisse darstellen, die alle perspektivisch schon nach den Regeln der Kunst gezeichnet sind, aber eine Perspektive von 140 Grad oder so haben. Nicht? Also man ist plötzlich einem Bild ausgeliefert, also man steht in einer Welt drin, die man mit dem Auge nicht mehr sehen kann. Wir haben zwar etwa 180 Grad Blickwinkel, aber natürlich sehen wir am Rand ja völlig unscharf. Nicht? Das ist ja eine ganz andere, unser Auge ist ja viel komplizierter konstruiert. Wir haben einen sehr kleinen, scharfen Blickwinkel, 2 Grad oder so, ganz wenig. Und nach außen wird es immer unscharfer, aber bewegungsempfindlicher, was natürlich fürs Überleben nützlich ist. Nicht? Wir sehen eine Bewegung, die ganz außen stattfindet. Im Auge sehen wir viel intensiver als eine, die in der Mitte da ist. Dafür können wir aber nicht genau sehen, was da ist. Aber es ist klar, es ist ein Warnsignal. Wenn am Rande etwas passiert, müssen wir hinschauen, weil das könnte gefährlich sein. Mit die beiden großen Linien. Nicht? Kann man das fressen oder muss man abbauen?
Das sind trotzdem immer nur Bilder bzw. auf die Seen bezogen. Und interessant ist es sozusagen eine philosophische Perspektive jetzt von falschen Bildern, die eventuell keine Abbilder sind. Also am Anfang schon kurz gesagt habe, zum Beispiel der Ernst Gombrich in den Meditationen über ein Steckenpferd, sozusagen ein Stecken, den man einfach als Steckenpferd benutzt, ist ja im Prinzip einfach nur eine beliebige Repräsentation, aber im Endeffekt ein Bild für ein Pferd, also im Sinn von einem Steckenpferd. Und
Also das eindeutig, was die Leistung, die uns evolutionär mitgegeben ist, ist eben zu abstrahieren. Letzten Endes den Übergang zum Symbol zu schaffen. Nicht mehr uns im Denken nicht mehr an dem Bild direkt festzuhalten, sondern etwas anderes dafür stehen zu haben. Nicht? Das kann einfach sein, nicht? Das kann der Stecken sein, der das Pferd symbolisiert, aber noch irgendwie ja körperlich ist und räumlich ist. Aber das kann dann natürlich viel weiter gehen, Schrift oder Zahlen, nicht? Wo wir gar keine unmittelbare Repräsentation im Bildlichen mehr haben. Also wir haben dieses breite Spektrum. Bei Tieren ist das anders. Nicht? Tiere haben sicherlich auch Ansätze dazu, aber man kann ja sehr hübsch solche Versuche machen, etwa wie weit Tiere in der Lage sind, ein Spiegelbild zu identifizieren. Also sehen tun viele Tiere da irgendetwas. Nicht? Eine junge Katze, die vom Spiegel spielt, die sieht was. Aber was sie eigentlich sieht, ist die Frage. Und ich bin fest überzeugt nach langen Versuchen, dass sie nicht sich sieht. Also sie ist auch nicht in der Lage, das zu identifizieren. Ich habe mit einem Kollegen mich mal unterhalten, der sagt, sein Hund erkennt sich im Spiegel. Naja, ich kann ihm schlecht widersprechen, wenn der Kollege das sagt. Ein Physiker, und wer bin ich, dass ich da sage, er kann nicht beobachten. Bei Affen weiß man das nicht. Da gibt es also solche Versuche, dass man einem Affen einen roten Punkt auf die Stirn malt und er sieht das im Spiegel und fängt an und wischt ihn weg. Ja, also da ist definitiv klar, der Affe weiß, dass im Spiegel er repräsentiert wird und er kann damit umgehen. Nicht? Ob ein Hund das kann, habe ich Zweifel. Ich weiß es. Eine Katze kann es wohl nicht.
Spricht da in der Sprache davon, dass die Affen zwar schon ein höheres Abstraktionsniveau haben, aber zum Beispiel es funktioniert, also die Affen können Wörter lernen, aber es funktioniert nicht mehr am Affen eine Reihe von Kärtchen nach femininen oder maskulinen Substantiven sortieren zu lassen. Also das ist dann quasi dann schon die...
Irgendwo da liegen Grenzen, nicht? Also diese Möglichkeit, das beliebig weit zu transponieren, die scheint nur uns gegeben zu sein. Liegt vielleicht an der Sprache, nicht? Also eventuell an dieser differenzierten Lautentwicklung, wo wir es geschafft haben, eben Bilder in Laute umzuwandeln und umgekehrt, in der Schrift ist es die umgekehrte Richtung. Das hat uns vielleicht so viele Möglichkeiten gegeben, da zwischen den sinnlichen Formen hin und her zu springen, dass eben dann auch noch dritte Formen entstehen, nämlich das völlig Abstrakte, eben das Falsche auch, ne, darunter auch das Falsche, wo wir uns auskennen und operieren können. Um zum Thema zurückzukommen, nicht? Also der Fehler ist natürlich etwas, den wir ohne Schwierigkeiten auch in unseren Räumen mit einbetten können. Wir können lügen oder wir können das Falsche sagen, das ist sicher was anderes als lügen. Und wir können das natürlich sowohl im Sprechen wie im Schreiben wie in den Bildern. Auch beim Rechnen. Es ist sehr leicht, falsch zu rechnen.
Beziehungsweise insofern interessant, weil dann die Sprache im Endeffekt die Overall-Struktur ist, über die sozusagen der Fake oder das falsche Bild oder das falsche überhaupt erst ausmachbar wird für den Menschen. Im Vergleich eben zu Fliegen, die sich auf eine Kuhattrappe stürzen, oder der alte, eben der Mythos oder Witz, wie man es dann eben betrachten will, von Zeuxis und ich habe schon wieder vergessen, wie der zweite heißt, eben die Vögel, die an den gemalten Tauben picken.
Ja, und der Mythos der Kunstgeschichte. Ja.
Und den Gombrich und alle irgendwie zitieren, also pro Illusion. Ja. Und dass eben der andere Maler schafft sogar, dass er eben den Menschen täuscht und der ist eben dann sozusagen, der hat die Natur noch besser gefaked und bekommt die Krone.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass die Sprache uns diese Möglichkeit der Täuschung gibt und der Reflexion drüber. Also das, ich denke auch, eine Katze mag auch, wenn sie reingelegt wird, wenn die Schnur, nach der sie fängt, plötzlich weggezogen wird und also etwas nicht. Also diese Idee der Täuschung, die ist sicher auch noch da, aber die Reflexion darüber, dass diese Täuschung systematisch ist und dass sie mediale Probleme hat sozusagen, nicht durch den Wechsel von der einen zur anderen Seite, ich denke, das ist unsere Fähigkeit. Dass wir immer eben die Möglichkeit haben, in unserem Denken uns gewissermaßen auch als Gegenüber zu sehen. Also das scheint schon eine sehr eine Entwicklung stattgefunden zu haben. Ob die über die Sprache stattgefunden hat, ich vermute das, aber das scheint mir auch eine schwer verifizierbare oder falsifizierbare Hypothese zu sein, obwohl die Psychologen ja sowas gerne untersuchen. Ich gehe mal davon aus, dass die Sprache uns da ganz weit hilft.
Und das ist natürlich die folgende Frage, inwieweit wir nur das Denken unserer Bilder sehen zum Beispiel beeinflusst, oder ob nicht auch noch irgendeine Art von Intuition da mitspielt im Sinne von, ich glaube, Leonardo da Vinci, weil das, was seinen Schülern empfiehlt, also eine Steinmauer anzuschauen, in der man diese Rillen und das Moos und so sieht, und einfach diese Struktur da anzuschauen und sich da drinnen Schlachten und Getümmel vorzustellen, quasi, und somit zum Stoff für Gemälde zu kommen, oder um somit dazu zu kommen, wie man was malen kann. Also, indem man quasi eigentlich in einem selber das Problem liegt, dass man was anderes sieht in einem Bild, als was eigentlich drin ist. Also, sofern man sagen kann, was eigentlich drin ist.
Ja, diese Fähigkeit, eigentlich eine beliebige Struktur zum Anlass zu nehmen, um daraus was anderes zu entwickeln. Das gehört sicher auch dazu, zum abstrakten Denken und zu unserer prinzipiellen Fähigkeit, Planungshandeln in einer anderen Weise zu machen, als das Tiere machen. Um jetzt vielleicht zum letzten Mal dieses Tier als Alternative zu verwenden. Aber da liegt etwas drin. Wir können eben sehr komplexe Welten uns vorstellen. Und komplexe Welten müssen immer mindestens die Fähigkeit haben, dass sie falsch sind. Sonst sind sie ja nicht interessant. Also gerade indem sie das Nicht-Vorhandene mitdenken lassen, geben sie eine doppelte Möglichkeit. Sie können entweder der stupide Fehler sein, nicht? Also das, was unangenehm ist. Sie gehen gar nicht, also sie können nicht existieren. Oder sie existieren noch nicht, und das ist das Spannende. Also jedes Konstruieren, jedes Planen ist natürlich auch die Idee, über etwas nachzudenken, was erst einmal nicht da ist. Aber indem man drüber nachdenkt, sieht man plötzlich die Möglichkeit, wie man es realisieren kann. Das ist die Leistung der Fantasie.
Beziehungsweise also der offensichtlichste, wenn man vielleicht der letztes Mal oder so, als Überleitung von dem Mensch-Tier zu was rein technischerem wieder. Also ein total offensichtlicher Unterschied ist ja vor allem im Sinne von Kunstbetrachtung oder Bildbetrachtung, dass der Mensch schlicht Instrumente gebrauchen kann, einerseits um zu fälschen, zweitens um Fälschungen zu erkennen. Und sozusagen da wird es interessant, oder Nelson Goodman drüber geschrieben, sozusagen bei gefälschten Kunstwerken sind Instrumente zulässig, bis zu welchem Grad sind Instrumente zulässig, muss ein Kunstbetrachter das aus dem einfachen Anblick erkennen können. Und noch diffiziler wird es eben, wenn das nicht nur ein abgemaltes Bild ist, also sozusagen nicht eine von den 5 Millionen Mona Lisa-Fälschungen, die es auf der Welt gibt.
Von denen eine im Louvre hängt.
Die Unterscheidung zur Kopie wird dann auch relativ, also in so einem Kunstbereich wird es dann diffizil mit der Unterscheidung zur Kopie. Aber interessant sind doch einmal, meines Erachtens nach, die zwei Punkte eben. Einerseits verwendet man Instrumente zum Fälschen, andererseits, wie weit, also in der Kunsthistoriker, wenn sie sozusagen anstehen bei Fälschungen und nichts mehr, dann kommen sie auf die Radiokarbonmenschen und auf Texturuntersuchungen und chemische Untersuchungen.
Ja, gut. Natürlich muss man da mal an der Stelle fragen, was original bedeutet, nicht? Also die Kunstwelt hat ja da ein besonders einen besonderen Hang dazu, die Aura des Originals zu propagieren. Und dann kriegen sie natürlich alle Schwierigkeiten, wie sie das denn überhaupt erkennen wollen. Mitdenken muss man immer das Instrument, aber wie ist das hergestellt? Und wenn es ein Bild ist, muss man sich fragen, ob überhaupt ein solches mediales Artefakt, um das allgemeiner zu sagen, muss man sich fragen, wie ist es hergestellt worden und was kann in diesem Prozess passiert sein? Wer kann da eingegriffen haben? Ist aber schon immer natürlich auch wäre mitzudenken, ich bin mir nicht sicher, ob es immer mitgedacht wird, aber es wäre mitzudenken, dass eben dieser Prozess von vornherein viele willkürliche Entscheidungen hat. Also beim Maler ist das noch relativ einfach, da wird eben diese rein projiziert, dass der das in einem einmaligen Schöpfungsrausch gemacht hat, aber was macht man mit einem Maler wie Chirico oder so, der ins Museum geht und sein Bild verändert? Ja, worauf das Museum nicht weiß, sollen sie ihn jetzt anklagen wegen Kunstfälschung oder sollen sie froh sein, dass sie aus einem schlechten Chirico einen besseren Chirico gemacht bekommen haben? Also das waren ja richtig schwierige Fragen. Diese ist nicht, also da müsste man jetzt wirklich mal fragen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft oder für eine Denkweise, die ein eingefrorenes Original als so extrem hoch schätzt, dass dann die Fälschungsfrage plötzlich was sehr Eigentümliches wird.
Also indem man quasi selbst schon viele Sachen vorkonstruiert, da gibt es auch noch mehr Beispiele. Also wieder ein ziemlich banales Beispiel, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei den Skispringern, die ihre tolle Kamera haben, die was da auf Seilen mitfährt und quasi natürlich einen Eindruck von dem Spektakel gibt im Fernsehen, der ansonsten nicht möglich wäre. Also man müsste in der Fluginstrument haben oder
so. Niemand kann das sehen. Niemand kann das sehen, auch der Skispringer nicht. Ne? Ja. Also glaube ich, in der Situation andere Probleme hat, als die Schönheit seiner Skispitzen zu bewundern.
Ja.
Ja, oder der Rennfahrer, nicht dasselbe, ja. Diese Art Sportkamera. Nicht? Ja. Wobei der Traum, habe ich mal im Fernsehen, hat einer dieser Kameraleute gesagt, er will in einem Football, will er die Kamera einkaufen. Damit er das Spiel aus der Perspektive des Balls sehen kann. Ist aber nicht so ganz einfach.
Das ist das Problem, weil diese Footballs rotieren ja aufgrund ihrer Struktur ziemlich und wer dann.
Ja, das ist klar.
Fangt am Morgen zum Mittwoch, wenn man die
gebracht hat. Ja, katanische Aufhängung und so. Also ich weiß es nicht. Gut, aber ich glaube, er hat es auch nicht ganz ernst gemeint. Aber klar, was ist das Original an einem solchen Bild? Das ist extrem schwierig. Mit jedem dieser Instrumente geraten wir immer in eine neue Fragestellung. Ab wann akzeptieren wir das, dass das die richtige Darstellung ist? Und dann fragen wir uns als nächstes, wie können wir diese Darstellung jetzt, was kann da wieder eingreifen? Was kann das verfälschen? Was kann das?
Also verfälschen ist insofern schon ein witziger Begriff in dem Sinn, weil es sozusagen noch gar nichts gibt, was eigentlich gefälscht oder verfälscht werden könnte, sondern man quasi von Null auf verfälscht. Oder?
Also das Wort Original hat ja noch einen gewissen Sinn, wenn jemand etwas zeichnet oder malt. Nicht? Aber in dem Moment, wo ein Bild instrumentell hergestellt wird oder auch ein Ton oder ein Film, dann ist schon mal der Status des instrumentell Erzeugten unklar. Nicht? In welchem Sinne ist das ein Original? Und jetzt kommt erstmal eine Gewöhnung daran, dass man das in irgendeiner normierten Weise akzeptiert. Wir haben vorher über die Perspektive gesprochen, die ist genauso eine Normierung quasi ohne Gerät, aber Filme schauen ist dann eine viel schwerere, Fotos anschauen, Schwarz-Weiß-Fotos anschauen, ist so eine Normierung über das Gerät und dann glauben wir nach einer gewissen Weile, ein paar Jahrzehnte, jetzt wissen wir ganz genau, wie so ein Foto erstellt wird und folglich ist das Foto wahr in irgendeinem Sinne. Man kann von da gefälscht werden. Nicht? Also diese Vorstellung, dass man beispielsweise durch digitale Bearbeitung Fotos radikal verfälschen kann, ist zwar richtig in gewisser Weise, aber nun hat man das vorher natürlich auch gekonnt. Und bereits die Aufnahme selber ist in gewisser Weise in einem offenen Status. Also man kann nicht leicht von einem Original dabei sprechen, sondern das hängt von der Optik ab, also ob das ein Teleobjektiv, ein Weitwinkelobjektiv ist, das hängt von der Filmempfindlichkeit ab, von der Auswahl muss man eigentlich schweigen, nicht jeder, der fotografiert, trennt natürlich das, was er fotografieren will und das, was er nicht fotografieren will. All diese sind ja Entscheidungsprozesse, die da reingegangen sind, aber trotzdem sagen wir, ein Foto, das lügt nicht, das hat jetzt genau Beweischarakter.
Und jetzt endlich sind
Na, und jetzt glauben wir wissen, wie es geht. Dabei müsste doch jeder, der mal eine Fotoausrüstung eines Profi-Fotografen sieht, müsste vor Schreck umfallen, wenn er sieht, welche Möglichkeiten der Wahl da drin sind, in der Art, wie ein Bild erstellt wird. Na, das ist doch offensichtlich eine Interpretation, die gemacht wird, je nachdem, welches Objektiv genommen wird, welcher Film genommen wird und so weiter, wo der Mensch sich hinstellt, wann er das aufnimmt und all dieses. Und jetzt kommt die neue Kategorie rein, nachdem also endlich dieses wahre Bild aufgenommen ist, das nicht lügt und Beweischarakter hat, dann kommen die ganzen Bearbeitungen, die in der Dunkelkammer schwierig waren und die digital natürlich beliebig möglich sind. Nur die Überraschung ist ein bisschen naiv und überraschend selber, nicht? Also was haben die Leute denn geglaubt, was vorher der Stand war?
Ich meine, vorher hat man, glaube ich, noch eher festmachen können, wenn man zumindest glaubt hat, eine Fälschung hat was mit einer Veränderung am materiellen Objekt zu tun. Würde ich mal sagen. Oder beziehungsweise.
Naja, in welchem Sinne? Was ist das materielle Objekt eines Fotos?
Ist natürlich schwierig, ob das Negative ist oder ob die.
Ist also eigentlich sind nur viele Fälschungen dadurch berühmt geworden, dass es Alternativen gibt, also dass man zwei Varianten sieht. Mhm. Und da muss man sich ja fragen, eine davon wird vielleicht nicht wahr sein, nicht so wahr sein wie die andere, aber wahrscheinlich sind die beide irgendwie falsch. Oder dass die Fälscher ihn gepfuscht haben. Nicht? Also es gibt die berühmten Geschichten mit dem Jacks Schuh auf den Anfeizdruck. Bei dieser Gruppenaufnahme nicht, wo also der Check aus retuschiert wird, aber der Schuh übrig bleibt, wo man nicht weiß, ob der Schuh jetzt übrig geblieben ist, weil eine Null da gefälscht hat oder weil einer sich gesagt hat, wir machen es mal und schauen mal, was passiert. Weil das ist denkbar, so genau weiß ich es nicht. Ne? Also wer immer das Bild retuschiert hat, wird wissen, was er getan hat. Bis hin zu anderen berühmten Beispielen. Also die Art und Weise, wie mit Fotos, politischen Fotos umgegangen wurde, ist eine eigene große Geschichte. Stalin, der ganze Parteitage auf wenige Personen hat zusammenschrumpfen lassen, wobei das dann in der Retusche immer so gemacht wird. Die rücken dann auch näher. Also es gibt auch den berühmten Prager Parteitag der KPDSU, beziehungsweise noch der Bolschewiki, wo die Hälfte der Leute fehlt einfach, weil sie von Stalin umgebracht wurden. Und das übrig gebliebene Porträt eigentlich eine ziemlich kleine Gruppe nur noch zeigt. Oder auf der anderen Seite eben ein Bild, das ich immer dann schon als eine Ironie sehen möchte, die chinesische Parteiführung, die halt die berühmte Fünferbande, Viererbande rausgeschnitten hat aus einem Parteitagsfoto, aber so rausgeschnitten hat, dass die Plätze leer bleiben. Also wo nicht mehr stalinische Technik benutzt wird, um alle zusammenzurücken. Das hätte man in dem Fall sehr gut machen können, weil es einige Dutzend Leute sind, aber man hat wirklich die vier Angeklagten rausretuschiert, sodass die wie Zahnlücken dastehen und jeder, der das Foto gesehen hat und das in vielen Millionen Auflage ja gedruckt wurde, hat gewusst, das ist die politische Aussage. Nicht? Also morgen bist du vielleicht auch weg, wenn du jetzt einen Fehler machst. Da ist die Fälschung dann schon eine Reflexion. Nicht? Da hat man dann schon eine höhere Ebene, wo man sagt, wir wissen, also die Partei von eigentlich ganz toll, ich sage, wir wissen doch, dass solche Fotos keinerlei Bedeutung haben in Bezug auf Wahrheit, sondern sie haben eine Bedeutung in Bezug auf Politik.
Klar. Also einerseits im Foto die Wirklichkeit nachgeholt und andererseits sofort wieder...
Und eine Projektion der Zukunft reingeschrieben, nicht? Also das ist ein zu lesendes Foto, nicht? Also wer das liest, weiß, wer die Macht hat. Während bei Stalin eben immer noch diese marxistische Tradition da ist, dass die Geschichte sozusagen zwangsläufig auf Stalin zuläuft. Also es klingt heute etwas komisch, aber ich glaube, er hätte das schon so gesehen. Der berühmte Satz, die Wahrheit siegt, ist eben der Satz eines Siegers und nicht der Satz eines Philosophen. Und das haben die Chinesen dann, fand ich, also es war interessant, nach dem Tod Mao Zedongs, hat die Partei eigentlich dieses Prinzip aufgegeben mit diesen Sachen. Ich meine, ich weiß nicht, wie bewusst das jetzt war. Aber ich denke schon, dass so eine Entscheidung über so ein Foto, das muss schon sehr weit oben getroffen worden sein. Das ist dann eigentlich die Aufgabe eines solchen Siegerprinzips mit der Identität von Wahrheit und Sieg und Geschichte, sondern sagt man einfach, wir haben die Macht. Und das ist eine ganz andere Aussage. Und wenn man die Geschichte der Volksrepublik seitdem betrachtet, scheint das ja auch politisch durchaus so eine Diskussion zu sein, wo gar nicht mehr so ganz klar die geschichtliche Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung da ist, sondern die mehr die Aussage, wir sind jetzt dran.
Witzig ist dann an solche Bilder im Endeffekt, dass da dann der Begriff vom Original eigentlich vollkommen obsolet wird, weil es dann eigentlich nur ein ständiger Prozess wird, einfach immer nur Durchgangsstadien von Bildern.
Nehmen wir Mäzener
aus. Dann, ja, entweder Mäzener oder es kommen wieder irgendwie, es wachsen
ja, jetzt nicht mehr. Ja, ich komme aber welche dazu, das wäre ja auch noch eine Lösung.
Irgendwann wieder mal, oder man fängt mit einer neuen Zahnreihe an.
Oder man lässt das einfach irgendwann. Man macht das, was natürlich Medien ansonsten im sogenannten freien Teil der Welt sowieso machen. Sie bilden ab und morgen bilden sie was anderes ab.